AWFNR 455 mit keinem Geringeren als Kai Pflaume. Wir haben über eine Stunde gequatscht über Laufen, über Ziele, wie man sich Ziele setzt und was für ein Ziel ich mir gesetzt habe, wie ich versuche, ihn ein bisschen reinzulabern. In 6 Monaten, das ist für mich der perfekte Zeithorizont, um eine kleine Herausforderung anzunehmen, einen kleinen Traum zu verwirklichen, den ich so habe in meinem Leben, einen Bucketlist-Point quasi abzuhaken. Und den haben wir ausführlich besprochen, diesen Bucketlist-Punkt, der was mit Laufen und Ma und Ra und Ton zu tun hat. Und dann haben wir auch vor allem über seinen Marathon des Quizzens geredet, 25 Stunden live im Fernsehen, nicht durchgehend, sondern auf verschiedenen Plattformen, aber mehrfach gab es sein Quiz im Fernsehen und er hat 25 Stunden durchgequizt und dann haben wir so ein bisschen auch über, wo sind denn die Medien gerade und wie funktioniert Twitchen und Pizza essen kombiniert mit Fernsehshows und Instagram-Feeds und all sowas. Wie immer kennt sich Kai aus. Kai reguliert und weiß, was passiert. Deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt dir eine Stunde das anhören kannst bei AWFNR 455 mit mir. Ich bin Paul und dem lieben Kai Pflaume. Schön nah ran ans Mikro, mein lieber Kai.
Ich hab mir doch jetzt nicht ein neues Podcast-Mikro gekauft, um dann einen Meter wegzusitzen.
Du bist jetzt richtiger Podcaster, ne? Das geht ja schon los jetzt hier. Du hast ein Podcast-Mic. Du sitzt zu Hause wahrscheinlich, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich bin zu Hause, genau. Ja. Ich bin zu Hause und sitze in meinem Büro zu Hause.
Und hast ein richtiges, funktionierendes, über USB angeschlossenes, perfektes Podcast-Mikro, sodass deine Stimme gut herüberkommt. Je näher genau, man rangeht, desto nahe ist es ja.
Ja, guck mal, aber ich habe hier sogar so eine erschütterungsfreie Mikrofonhalterung habe ich mir ja extra dazu gekauft. Das sieht wirklich professionell aus.
Wenn jetzt ein Erdbeben in München passiert, dann ist wenigstens dann das Mikro stabilisiert.
Ja, genau. Das gradet auch mein Büro, muss ich sagen, sehr ab, weil das macht es zu einem so einem professionellen Ort, finde ich. Weil ich jetzt nicht nur Podcasts hier aufnehmen kann, sondern ich kann jetzt auch Sachen vertonen oder Hörbücher zu Hause einsprechen oder Schlaflieder nicht, weil ich kann nicht singen, aber ich könnte so, so Hörbücher zum Einschlafen, also Podcasts zum Einschlafen gibt es ja auch, ne?
Ja, einfach die Nachrichten des Tages nochmal so langsam vorlesen und auch immer ein bisschen langsamer werden mit der Stimme, damit man. Genau. Singen ist ein Schwachpunkt. Ist das so? Weil mein absoluter Schwachpunkt ist Singen. Ich krieg schon Angst, wenn ich über Karaoke nachdenke. Ich weiß, ich war ja letztens bei Sally und da warst du auch. Musstest du da auch Karaoke singen? Weil die sind richtige Freaks. Nein. Die sind Karaoke-Fans, die das jeden Tag machen. Musstest du da auch ran? Ja. Nein.
Nee, ich musste nicht ran. Ich muss wirklich sagen, Singen ist nicht nur mein Schwachpunkt, Singen ist mein Nullpunkt. Also ich kann wirklich gar nicht singen. Ne? Also ich kann wirklich gerade noch ein bisschen besser tanzen als singen. Aber singen geht gar nicht. Und ich habe ja lustigerweise mal Karaoke-Shows moderiert, bevor ich zum Fernsehen gekommen bin. Und da war mein Punkt immer, dass ich gesagt habe, Leute, ich singe jetzt ein Lied. Und wenn ich gesungen habe, kann es nur noch besser werden danach.
Ja? Ja. Das ist auch bei mir so hundertprozentig. Ich kann überhaupt gar nicht singen. Ich verstecke mich da ein bisschen hinterm Kurpfälzischen beim Rappen. Das kriege ich wiederum hin. Also das ist so, wenn man halt so babbelt und dann Seismographen oder irgend so komische Wörter benutzt, dann funktioniert das auf Kurpfälzisch. Aber gesangsmäßig wirklich einfach null Talent. Da kann man ja auch erzählen, was man will. Das ist ja tatsächlich Talent oder nicht. Also da kann man ja nicht so tun, ja, jeder kann das. Nein, es gibt einfach absolut Talentierte und vor allem sehr viele sehr Untalentierte, da gehören wir 100%.
Ja, das wäre eine spannende Challenge, wenn man sich jetzt einen Gesangslehrer, eine Gesangslehrerin nimmt. Könnte die mich dann so weit bringen, dass sich das einigermaßen gut anhört? Also ist das möglich? Kann man jedem Menschen das Singen beibringen? Also ich sag mal auf einem Grundniveau. Muss ja nicht an die Oper gehen, aber so auf einem Grundniveau. Würde das gehen? Das wäre vielleicht Oasis. Spannend herauszufinden.
Wir sagen mal so Oasis Wonderwall, dass man das einmal sauber von den Tönen her treffen könnte, ob das zu erlernen ist. Also ich war mal in Basel bei einem Europa League Finale von Liverpool mit Campino, Materia und Sami Hyppie, dem finnischen der Spieler, der in Liverpool, und Materia und Campino konnten sich frei bewegen. Sami Hyppie konnte 1 Meter lang sich bewegen und dann sind die englischen Fans wie Horden auf ihn draufgesprungen und dann musste er wieder mit Security, also er konnte sich nicht frei bewegen da. Mhm. In Liverpool scheint er eine absolute Legend zu sein. Und nach dem Spiel sind wir in Basel Karaoke singen gegangen. Und dann habe ich mir nicht nehmen lassen, Campino natürlich mal Tage wie diese in einer Karaoke-Bar singen zu lassen. Und es war so geil, weil ja, tatsächlich, weil nur Engländer da drin waren und keiner gecheckt hat, was das ist. Und die eher so, die waren halt so Pub-Song-mäßig, Sally, was, also weißt du, so verschiedene, es gibt ja quasi die englischen lustigen Sauflieder alle. Und die fanden Tage wie diese, glaube ich, richtig scheiße. Und denen war natürlich nicht klar, dass Campi da irgendwas mit zu tun hat. Aber der musste, das wurde abgebrochen. Also beim Karaoke-Singen wird ja dann irgendwann so geboot, dass du dann abbrechen musst. Ja. Das ist da passiert. Und nach dem, also vor der ersten Bridge, also nach dem ersten Refrain, haben die Engländer gesagt, weg mit dem, der kann nicht singen.
Also ich glaube, beim Karaoke-Singen hilft natürlich hier und da noch Alkohol, ne? Und das macht dann ja doch ein bisschen freier und dann ist man vielleicht auch in der Lage, Dinge zu tun, die sonst nicht gehen würden. Aber ich wollte eigentlich gerade darauf kommen, dass mein Nicht-Singen eigentlich eine schöne Brücke ist zu unserem allerersten Treffen.
Oh Gott, wann haben wir uns denn das erste Mal getroffen?
Ja, das ist lustigerweise ja so gewesen, dass ich mich gar nicht daran erinnert habe, dass es dieses Treffen gab und du mir das später erzählt hast, dass wir uns schon mal getroffen haben, und zwar bei Inas Nacht.
Oh ja, na klar.
Ja, 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 wir haben uns ja irgendwann dann mal bei Materia auf dem Konzert in Hamburg wieder gesehen und dann habe ich gesagt, Mensch Paul, super dich mal persönlich zu treffen und so, und du hast dann so gesagt, wir haben uns schon mal getroffen, wir kennen uns. Und ich so, hä? Was? Ich habe eigentlich ein sehr gutes Gesichtergedächtnis und du hast gesagt, ja, wir haben uns schon mal gesehen. Und ich hatte keinen Plan. Und dann habe ich gesagt, wo war das? Und dann hast du gesagt, bei Inas Nacht. Und dann habe ich gesagt, das wüsste ich. Ich weiß doch, wer da mit mir zu Gast war. Und dann hast du gesagt, nee, ich war da nicht als Gast. Ich habe da die Fotos gemacht. Ich war da der Set-Fotograf, also der vom NDR beauftragte Fotograf, um da von der Show und den Gästen die Fotos zu machen. Und da musste ich ja auch singen, so wie jeder andere Gast auch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Oh ja, ja.
Und dann war es allerdings, und das, die Geschichte dazu ist wirklich eine sehr lustige, weil die Redaktion im Vorfeld der Show bei mir 3 Lieder abgefragt hat. Und ich habe Inas Nacht sehr oft vorher gesehen und immer wirklich großer Fan gewesen und habe gesagt, super, da suche ich mir mal was aus, was Ina dann für mich singt und so. Und dann habe ich dann rübergegeben, Ricky Martin, Un Dos Tres Maria. Dann war dabei Lionel Richie, All Night Long. Und das dritte war von Bab, verdammt lang her. Ja, das waren die 3 Lieder. Ne? So. Und dann habe ich nie wieder was gehört. Und am Tag der Aufnahme der Produktion war ich am Nachmittag schon in Hamburg. Und dann kriegte meine Agentin einen Anruf und sagte, ja, wir sollen jetzt rüberkommen zur Probe. Ne? Und ich so wirklich so, hä? Die Aufzeichnung ist um 22 Uhr. Was wollen die denn da proben? Das ist eine Kneipe, da sitzt man am Tresen, da quatscht man, dann trinkt man. Warum muss ich da jetzt zur Probe? Und dann hat sie dann nochmal zurückgefragt, ja, warum brauchen Sie Herrn Pflaumer denn zur Probe? Naja, und dann sagten die, naja, wir müssen ja noch den Gesangsauftritt proben. Und dann sagte sie mir, naja, du musst ja noch deinen Gesangsauftritt proben. Ich so, was? Was für ein Gesangsauftritt? Ich kann überhaupt nicht singen. Und dann, du hast doch die 3 Lieder angegeben. Da haben sie sich jetzt das von Lionel Richie ausgesucht und das sollst du doch singen in der Show. Ich so, hä? Oh Gott. Was? Und auf jeden Fall, ja, genau. Ich so, seit wann müssen die Gäste das selber singen? Und dann war das Ende der Geschichte, dass wir uns dann darauf geeinigt haben, dass das quasi wie Karaoke ist. Ich singe das mit Ina zusammen und sie haben dann den Text von dem Lied über den Bildschirm eingeblendet und ich habe da so ein bisschen mitgesungen und es war katastrophal. Und das Ganze ist dann am Ende auch noch auf so einer Inas Nacht Best-of-DVD gelandet. Also, ja. So viel dazu.
Inas Nachbar war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe da, total. Also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich war nicht vom NDR beauftragt. Ich glaube, ich war noch nie vom NDR beauftragt.
Okay, sorry, ich dachte, der Standfotograf, oder dann kam er wahrscheinlich von der Produktion.
Also von Ina persönlich. Wir haben quasi, so, okay. Ich habe Ina nett gebeten, ob ich die Gäste dort porträtieren könnte, weil ich am Anfang, das habe ich ja auch bei Reinhard Beckmann gemacht, das ist die gleiche TV-Produktionsfirma. Und das hat mir sehr viel geholfen, Sachen zu üben, also auch den Umgang und natürlich auch interessantere Gesichter vor die Kamera zu kriegen. Und da gab es bis heute ja, also was heißt, in der Zeit, ich habe das 3-4 Jahre gemacht oder sowas, oder 2-3, und es gab einen einzigen Menschen, der keinen Bock hatte auf Fotos von mir. Und den habe ich vor 2 Wochen in Buenos Aires an der Passkontrolle, stand er wieder neben mir. Und das ist David Garrett. Okay. David Garrett hat straight up gesagt, nee, ich will nicht, dass du Fotos von mir machst. Dann habe ich gesagt, aber ich mache hier Fotos von allen.
Jeder,
ich. Er hat gesagt, nee.
Jeder, der Einzige. Aber du nicht. Aber warum nicht? Also ging es um dich persönlich oder wollte er per se nicht
fotografiert werden? Ich weiß nicht, kennst du den?
Ja, ein bisschen.
Ja, der ist doch wahrscheinlich der erfolgreichste Geiger der Welt im Moment nach Nigel Kennedy. Ja. Ist Nigel Kennedy größer als David Garrett? Das sind ähnliche Themen, finde ich.
Ich glaube international wahrscheinlich schon, aber David Garrett hat natürlich diese wahnsinnige Breite. Ne? Also auf der einen Seite spielt er ja viele klassische Sachen, auf der anderen Seite eben auch den Pop. Und das macht ihn natürlich sehr erfolgreich, auch in der Kombi mit der eigenen Vermarktung. Aber ich muss sagen, ich habe ihn sehr häufig getroffen in den letzten Jahren, weil er auch häufig Gast bei mir in den Sendungen war. Und er ist, ich glaube, sehr viel entspannter. Ne? Und er ist aber definitiv jemand, der immer gewinnen will. Also das steht fest. Ne? Also ich glaube, wenn du dieses Gen nicht in dir trägst, dann wirst du halt kein erfolgreicher Sportler und dann wirst du auch kein erfolgreicher Musiker, Geiger. Das brauchst du.
Total. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es was persönlich mit mir war, aber er hatte einfach keinen Bock und ich habe dann, also er hat davor schon keinen Bock gehabt und dann hat er so gesagt danach und dann habe ich wirklich 4,5 Stunden, Inas Nachtaufnahmen dauern ja manchmal bis tief in die Nacht, wie du weißt, und habe dann gewartet und war schon so, oh ja, es ist jetzt dann 2.40 Uhr und ich muss morgen um 9 wieder Matsch- und Buddelhosen fotografieren für Aldi, aber komm, das lohnt sich und was auch immer. Und dann hat er mich wirklich nur so mit links abgewatscht, so nee, geh weg heute. Und der sitzt tief, der Stachel, wie du merkst, das war der Einzige, der das je gemacht hat. Und ich habe mich aber gefragt, wenn der jetzt einreist. Also ich habe den dann an der Passkontrolle in Buenos Aires am Flughafen getroffen. Und wenn der da zur Zollkontrolle kommt, weil der hatte einen Rucksack mit seiner Geige drin. Und das wird ja meines Erachtens eine Stradivari sein oder sowas.
Wahrscheinlich schon,
also
ja.
Geht der dann straight up zum grünen Bereich, nothing to declare? Oder muss der dann rüber und muss sagen, ja, ist ein bisschen kompliziert jetzt hier, aber ich habe da so eine Stradivari dabei, die ist 8,7 Millionen Euro wert oder 470 Millionen.
Soweit ich weiß, hat er Papiere dafür. Also das sind sozusagen Papiere, die ihn legitimieren, das einzuführen und dann auch wieder auszuführen. Weil ich glaube, das wird so ähnlich, wie das auch manchmal bei Filme oder Fotoequipment ist, wenn du irgendwo hinreist, dass du erstmal in Deutschland beim Zoll, genau, dass du dieses berühmte Carnet-Formular ausfüllen musst und der deutsche Zoll das bestätigt, dass du das halt ausgeführt hast, dann kannst du es da einführen und dann musst du es aber bei der Ausfuhr oder bei der Rückreise aus Argentinien auch wieder bestätigen lassen oder je nachdem, welchem Land du bist. Aber was hast du schon wieder in Argentinien gemacht?
Da kann ich nicht drüber reden. Oh. Es gibt manche Sachen, da kann man nicht drüber reden. Manchmal kann man ja, das hast du doch auch. Also ich meine, ich wollte dich vor 3 Monaten hier einladen, hast du gesagt, das kann ich noch nicht. Manchmal muss man sich ja, und das, also dieses Projekt damals, deswegen, das ist schon so, dass, also das ist eins als ich damals bei Beckmann und bei Inas Nacht alle Leute fotografiert habe, das war schon auch ein sehr kompetitiver Paul, der quasi bewusst, also ich habe 3 Jahre lang wirklich relevante A-Promis fotografiert dort, also nicht nur national, sondern sogar international, Sylvester Stallone, was auch immer, und habe dann einen Blog bei mir auf der Seite gemacht, wo ich quasi 100 Porträts in 100 Tagen released habe, 100.paulripke.com. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war mein Hauptantrieb, waren Nutzer, vielleicht auch aus der Branche, die das sehen und sich fragen, wo zur Hölle hat er dieses Porträt her? Weil als Fotograf ist es ja schon wichtig, wen man fotografiert hat. Manchmal sogar wichtiger, wie man ihn fotografiert hat. Und diese Hülle und diese Intensität an absoluter A-Liga-Porträts ist ja durchaus ein gutes Portfolio, eine gute Mappe, eine gute Referenz. Und ich wollte für mich, habe ich beschlossen, weil ich gemerkt habe, dass ich habe ja schon relativ früh angefangen, verglichen mit heute nicht mehr so, aber damals war so ein 23-, 24-jähriger Fotograf, war in der Werbeindustrie jetzt nicht so richtig akzeptiert. Das waren eher 35-jährige Fotografen, die dann ein großes Budget und das Vertrauen bekommen haben. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich muss umso mehr beweisen, dass ich auch einen Kai Pflaume fotografieren kann oder dass ich eben auch, also das ist ja nun mal so, in der Werbebranche war das ja so, dass niemand dir das geglaubt hat, dass du das kannst, sondern du musstest es zeigen.
Hast du diese Fotos noch von damals?
Ja, da gibt's ein Buch auch draus. 2 Minuten Zufall heißt das. Das ist mit Reinhold Beckmann hat dann Gespräche geführt mit ausgewählten Leuten nochmal extra über den Anteil von Zufall in ihrem Leben. Das hat Reinhold immer sehr umtrieben, wie zufällig sowas passiert. Also wie viel Zufall da ist, hat mich auch bis heute immer noch. Also auch mein Leben ist ja sehr zufällig oder Glück umtreibt mich ja immer. Du weißt, wie oft ich darüber rede. Und das war eben auch
das was. Das ist bei mir aber nicht anders. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die gerade in dem Bereich sind, in dem wir uns bewegen. Also so der im weitesten Sinne kreative Bereich, der ja nicht so richtig zu beschreiben ist und schon gar nicht gibt es einen Ausbildungsberuf in dieser Richtung. Ne? Also man kann Fotograf lernen, klar. Aber die meisten Leute, die in dem Bereich doch unterwegs sind, heute in dem Bereich unterwegs sind, haben das ja eigentlich nicht gelernt, weil du das auch im Grunde gar nicht mehr brauchst, weil die Kameras dir ja ganz viel abnehmen und die Fotografie an sich ja gar nicht mehr das schwierige Thema ist, sondern so wie du sagst, der Zugang entweder zu exklusiven Motiven, das können natürlich bestimmte Dinge sein, die man fotografiert, das können aber eben auch eben besondere Menschen sein, die man fotografiert, besondere Events sein. Und das ist halt im Grunde genommen das, was es heute ausmacht. Ne? Und dann vielleicht ein bisschen den Blick für eine Perspektive zu haben. Das ist vielleicht die wirkliche Kunst heute.
Werbung.
Hallo Paul, du sag mal, ich habe gerade so einen richtigen Snackhunger und musste an diese, ja wie so Erdbeerchips und Bananenchips denken, die du mal dabei hattest, als wir uns gesehen haben. Wo kann ich die kaufen? Bitte verrat's mir, ich brauche die gerade unbedingt.
Meine liebe Hanna, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das sind die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und gefriergetrockneten Bananenscheiben von Koro. Bei Koro gibt es aber noch viel, viel mehr. Es gibt leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, was auch heißt, dass es eben weniger Verpackungsmüll gibt. Meine Lieblingsprodukte sind nicht nur die Bananen- und Erdbeerscheiben, sondern ich liebe vor allem auch die High-Protein-Snacks. No gain, no pain, wie auch immer man dazu sagt. Also alle Riegel, die Koro so im Sortiment hat, die finde ich wirklich mega geil. Aber Koro überzeugt mich nicht nur mit dem Geschmack, es ist wirklich immer das Leckerste vom Leckeren, sondern auch mit deren Werten. Das steht nämlich für Transparenz, weil die auf radikal transparente Kommunikation mit seinen KundInnen und MitarbeiterInnen und auch PartnerInnen setzen. Der nächste Wert ist Neugier. Koro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Kreativität, für mich durchaus wichtig, ist immer auf der Suche nach individuellen und außergewöhnlichen und vielleicht auch manchmal ungewöhnlichen Lösungen. Und mit dem Mut ist es auch nicht weit. Koro schreckt nämlich vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Über 1100 Produkte gibt es im Sortiment. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und ein extra für unsere AWFNR-HörerInnen. Also auch für dich gibt es mit dem Code Paul, P-A-U-L, alles groß geschrieben, P-A-U-L, 5% auf das gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de. Da wirst du gleich mal bestellen, oder Hanna?
Da wollte ich eh mal bestellen, weil ich gerne Nussmousse jeder Art im Haus habe. Ich kenne auch schon das leckere Pistazienmus. Ich sag dir, du hast noch nie sowas Leckeres gegessen. Und mit einem Code bestellt sich's natürlich noch ein bisschen besser. Deshalb packe ich den Code und alle weiteren Infos auch nochmal für euch in die Shownotes.
Ende. Ich dachte damals, das wäre mein Durchbruch. Wie so oft. War es nicht, es war ein weiterer Step irgendwie, aber es war jetzt nicht. Also davor, ich war schon so als 25, 26-Jähriger, dachte ich immer, wenn das dann rauskommt. Ich meine, ich habe 3 Jahre lang jeden Montagabend bei Reinhold, jeden Donnerstag, also wenn Sendungsaufzeichnungen Inas Nacht waren, immer so 2 Tag Produktion, Tag Pause. Also ich habe da schon relativ viel Aufwand zeitlich gegangen, ohne je was davon zu zeigen. Und ich dachte, wenn das dann rauskommt, dann werde ich berühmt damit. Also das ist mein, das ist alles gut. Und es war nur ein weiterer Schritt, aber also natürlich gab es mit Rio so ein Ding, wo das natürlich so groß war, dass es tatsächlich irgendwie der Durchbruch quasi auf breite Masse war. Aber auch da habe ich halt auf sehr viel Support zurückgegriffen, also von Reinhold über Opti, der das, also weißt du, so das Krasseste, was je passiert ist, war, dass ich ihm Opti zum Beispiel auch fotografiert habe und der hat dann da mit Jogi Löw im ersten Heimspiel nach dem Sieg der WM, blättern die so durchs Buch durch, ne? Und also das Buch, was da war, war ein Vorab-Exemplar, was ich das hatte nur die ersten 100 Seiten, waren nur Fotos und hinten dran waren weiße Fotos. Also das war quasi ein Blau- oder ein Weißmuster, sagt man, glaube ich, dazu, damit man mal weiß, wie groß und wie dick das ist. Und ich hatte Schweineangst, dass sie zu weit blättern, dass sie hinten rein blättert und so weiter. Ich kann
feststellen, dass hinten nichts mehr drin ist.
Ja, total. Und dann hat aber Jogi...
Hinten wurde es dünner, würde dann in der Kritik stehen. Hinten genau. Raus wurde es dünner.
Wurde es ein bisschen dünner. Und hat Jogi dann gesagt, ja, das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk von uns, also aus der Nationalmannschaft an die deutschen Fußballfans. Und da dachte ich, okay, besser geht's nicht mehr. Also das kann man sich nicht ausdenken. Aber was ich sagen wollte, ist auch damals, und ich weiß nicht, ob entweder dieses Foto nicht gefallen hat oder es dich nicht erreicht hat, aber ich habe danach dann immer, weil es ja dann schon in Verbindung mit richtig Öffentlich-Rechtlichen und alles so, also es ist ja schon dann ein bisschen ernster und Reinhold war das auch wichtig, dass ich danach alle immer angeschrieben habe. Ich habe das Foto immer ausgedruckt, habe das immer an die Kontakte dorthin geschickt und habe auch dort in einem Anschreiben immer gesagt, hier sind die Fotorechte, du kannst damit machen, was du willst. Ich würde mich aber freuen, wenn ich auch das bei mir auf meinem Blog veröffentlichen dürfte. Ich gebe es nicht in Image-Datenbanken, also ich verkaufe es nicht an Getty oder sowas, aber ich würde es gern bei mir benutzen auf meiner Seite, auf meinem Portfolio und vielleicht.
Und da habe ich nie darauf reagiert.
Nee. Weiß ich nicht, vielleicht hast du es auch freigegeben. Naja, sonst wärst du drin in dem Buch. Deswegen, du bist auch nicht drin in dem Buch. Deswegen, wir haben quasi alle, die nicht reagiert haben, haben wir dann rausgenommen aus dem Buch. Aber also du hast bestimmt nicht bewusst wegen schlechten... Nee,
also ich gehe mal davon aus, dass es mich nicht erreicht hat. Also das wüsste ich und da gäbe es für mich jetzt auch keinen Grund zu sagen, nein, also es sei denn, es ist ein völlig schräges Foto gewesen, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Also
das waren so dunkle Porträts.
Das war wahrscheinlich der erste Besuch bei Ina mit Jessica Schwarz zusammen, oder?
Genau, so ist es. Jessica Schwarz hat nett zurückgeschrieben und hat sich... Ich ärgere dich nur, Kai. Also, Fakt ist,
Paul, schau doch bitte nochmal nach, wo du das hingeschickt hast. Ich würde das gerne nochmal nachverfolgen.
Also auf jeden Fall habe ich da aber das immer rausgeschickt und es war unglaublich, wie viele Leute auch wirklich gesagt haben, so, ey, mega, kann ich das benutzen als Pressefoto? Also, es war das Pressefoto von sehr, sehr vielen Leuten und zweitens waren so dunkle, also sie haben ja alle immer einen Anzug danach, zumindest bei Beckmann hatten ja alle immer einen Anzug an. Es war so ein bisschen auch ein dunkles Foto, was sehr auf den Menschen fokussiert war und so ein dunkelgrauer bis schwarzer Hintergrund. Wurde leider auch auf sehr vielen Beerdigungen benutzt danach, wenn die Leute gestorben sind, weil das halt so dann das letzte Foto war, was noch so da ist. Und letzte Anekdote dazu, wer absoluter Mega-Fan von dem Foto war und mehrfach gesagt hat, so gut hat ihn noch nie irgendjemand fotografiert, war Ulrich Wickert. Ulrich Wickert. Und er war so richtig fassungslos, wie gut das war, das Foto. Und ich war ultra stolz darauf. Und dann hat Ulrich Wickert ein neues Buch geschrieben und hat mich da angerufen und hat gesagt, Herr Rippke,
und hat es auf den Titel, aufs Cover genommen.
Nee, der wollte ein neues Fotoshooting machen. Der hat gesagt, niemand hat mich hier so gut fotografiert, können wir bitte ein neues Fotoshooting machen? Ich so, siehst du, und das war für mich die Legitimation, dass der so gesagt hat, wir machen jetzt hier ein großes neues Covershooting und ich habe ganz, ganz viel vorbereitet, mir ultra viel Mühe gegeben und wir haben 5 Stunden fotografiert. Alle Fotos, so dass Ulrich Wickert, einer der wenigen Jobs, wo der hatte mir danach eine Mail geschrieben, Herr Rippke, es tut mir leid, da gefällt mir kein einziges Foto von. Nie auch nur ein Bild benutzt worden daraus, weil ich dann mir zu viel Mühe gegeben habe. Ich habe es geschafft in 2 Minuten, also die Idee dahinter war immer nur 2 Minuten zu fotografieren. Da war es ein super Bild. Wenn ich aber versucht habe, das besser zu machen, ist es richtig in die Hose gegangen. Und der hat andere Fotos, noch nicht mal das andere, sondern der hat dann einfach irgendwie von der Tage irgendein anderes Foto, hat es nie benutzt leider. Und
passiert das manchmal.
Ich habe aber auch keine Rechnung gestellt dann danach, weil ich nicht wollte.
Also du kriegst jetzt von mir on air die generelle Freigabe, wann immer du zukünftig Fotos von mir machst, ja, darfst du sie verwenden.
Das ist doch schön, das ist doch gut. Ja. Und dann darf ich da auch Bücher mit rausbringen. Das war aber das war trotzdem eine gute Zeit und es ist lustig, dass wir da zum ersten Mal uns gesehen haben.
Das muss wirklich so 9, 10 oder 10 Jahre her sein. Ne? Ich bin 2011 zur ARD gewechselt und ja, dann wahrscheinlich so 2012, 2013 würde ich tippen, so in der Zeit.
gute Zeit und auch eine wirklich gute Sendung, Inas Nacht, nach wie vor, weil es ja,
bis heute,
irgendwie
bis heute, ja,
speziell ist und besonders ist und vor allem sie einfach mega cool ist. Ja. Ich liebe die absolut über alles. Ja. Also ich bin ein richtiger Ina-Fan. Wie war der Marathon? Du musst mir jetzt auch einmal erklären, was da genau passiert ist. Ich habe es teilweise live verfolgt, ich habe teilweise im Fernsehen. Aus meiner Perspektive aus Amerika, weil ich ja leider kein ARD hier anmachen kann, ist mir nicht hundertprozentig klar, ob jetzt die ARD alles gestoppt hat, ob die Tagesschau noch senden durfte, während du live gequizt hast oder was. Wie war das System und vor allem, wie war es und was ist da alles passiert? Mein ganzer Insta-Feed war bei dir zu Besuch und hat mit dir gequizt, zumindest.
Aber du hast doch bestimmt eine VPN und kannst grundsätzlich auf deutsches Internet zugreifen.
Ja, aber also, da ist keine Geschichte. Also ich habe den Livestream gesehen, ja, zwischendrin.
Genau. Und das, in dem Livestream hast du alles gesehen, was es zu sehen gab.
Okay.
Also wir müssen vielleicht erstmal die Zuhörerinnen und Zuhörer insofern mitnehmen. Also vergangene Woche Montag sind die neuen Folgen Wer weiß denn sowas gestartet. Und Wer weiß denn sowas läuft ja immer Montag bis Freitag, 18 Uhr. Und ich habe mir im Sommer irgendwann mal Gedanken gemacht, wie können wir vielleicht auf den Start der neuen Folgen eine besondere Aufmerksamkeit lenken. Wir gehen jetzt in die 10. Staffel, wir haben jetzt im Frühjahr die 1000. Folge und da ist man ja so langsam dann in so einem Bereich, wo so eine gewisse Gewohnheit einsetzt. Weißt du so, die sind immer da und dann gibt's immer so 140, 150 Folgen und ich kann es diese Woche gucken, aber auch nächste Woche noch gucken und so. Und ich wollte irgendwas machen, was direkt auf den Start, auf die erste Folge eine große Aufmerksamkeit lenkt und hatte mir dann so auch über diverse andere Medien, mit denen ich ja hier und da mal zu tun habe, auch Twitch oder YouTube-Livestreams, habe ich so gedacht, Mensch, da gibt's doch immer wieder diese 24-Stunden-Streams. Und kann man nicht auch eine Quizshow 24, beziehungsweise in unserem Falle waren es dann am Ende 25 Stunden live machen? Also einfach 25 Stunden lang eine Sendung nach der anderen mit wechselnden Gästen. Und dann habe ich für mich erstmal gesagt, also ja, das heißt irgendwie, wir fangen Montag 18 Uhr an und sind Dienstag 18:50 fertig. Da liegt eine Nacht dazwischen, da schläft man dann nicht und alles andere macht man halt im Studio, essen, trinken. Und dann wäre es doch lustig, wenn 120 Zuschauer am Montagabend mit uns ins Studio gehen, die sich auch vornehmen, die 25 Stunden mit uns im Studio zu verbringen. Aber mit der Möglichkeit, jederzeit zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt vielleicht 4 Runden gewonnen bis dahin und das sind 220 Euro und die hole ich mir und dann gehe ich nach Hause. Und dann habe ich mit einem Vertrauten beim NDR darüber gesprochen und habe gesagt, was hältst du davon? Denkst du, dass sowas umsetzbar ist? Und dann sagt er, ja, also das wird eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht, aber lass uns da mal weiter drüber reden. Und dann habe ich noch mit so 2 anderen Leuten gesprochen in entscheidenden Funktionen und habe die dafür begeistert. Und dann irgendwann hat das so ein bisschen Fahrt aufgenommen und dann hieß es auf einmal, okay, wir machen das. Wir machen jetzt 25 Stunden live. Wer weiß denn sowas? Dann habe ich, oh, jetzt muss ich mal ganz schnell noch mit Bernhard und Elton reden, weil die müssten da ja auch Lust drauf haben.
Ja, die müssen ja auch wach bleiben. Also die können jetzt nicht irgendwann sich hinlegen.
Nee, keiner von uns konnte sich hinlegen. Und Bernhard war sofort Feuer und Flamme und ja, und hatte sofort Ideen und wen er da anruft und welchen Experten. Und Bernhard ist ja da immer gleich sehr wissenschaftlich unterwegs.
Ja, ja,
und Eltons Reaktion war eigentlich auch sehr typisch. Er hat so gesagt, so, ja, ja, mal sehen, ne?
Na? Der Hamburger.
So, der Hamburger. Ja. Und dann war das aber sehr schnell so, dass auch er gesagt hat, nee, finde er spannend. Und ja, und dann war das jetzt am Ende so, wir haben also 25 Stunden lang eine Sendung nach der anderen gemacht und das lief 25 Stunden im Livestream in der ARD-Mediathek. Mit allen Pausen, die es zwischendrin gab bei den Gästewechseln, immer alle Mikrofone offen, das habe ich auch gesagt, das ist ganz wichtig, das hat das was Authentisches, dann kann man dabei sein, erlebt man halt auch das Drumherum im Studio und 6 Folgen daraus liefen parallel eben dann auch im ersten im Fernsehen. Also Montagabend.
Und live im Fernsehen auch.
Live im Fernsehen, das hatten wir auch vorher noch nie gemacht, also genial. Es gibt einen Grund, warum man Quizshows nicht live macht. Weil es einfach hier und da natürlich 2-3 Beratungsrunden über die Richtigkeit einer möglichen Antwort mehr gibt als notwendig. Die kann man dann im Schnitt rausnehmen. Dadurch wird es einfach ein bisschen unterhaltsamer und kompakter. Und Dann haben wir Montagabend zwei Folgen live gemacht von 18 bis 19.45, dann in der Nacht einmal von 23.55 bis knapp 1 Uhr, glaube ich. Dann Dienstagvormittag eine, 11.15 Uhr eine Stunde und dann Dienstagabend nochmal zwei Folgen von 17 Uhr bis 18.50 Uhr. Und da war sehr viel Programmänderung auch im ersten mit dabei und das war wirklich auch so jetzt im Nachhinein von den Reaktionen, dass ganz viele Leute so gesagt haben, boah, also ganz ehrlich, das hätten wir erstmal so gar nicht erwartet, das hätten wir aber vor allen Dingen auch von der ARD nicht erwartet, das hätten wir jetzt zwingend auch nicht von euch erwartet. Das ist dann so eine Nummer, wo man dann eher im ersten Gedanken vielleicht an Joko und Klaas und ProSieben denkt und eben nicht an die ARD. Aber wir haben bewiesen, dass wir das auch können. Und das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Hat eine sehr hohe Reichweite gehabt, sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream. Und da hast du ja gesehen, wer alles da war. Das war wirklich toll. Und ich habe die Leute dann alle selber angerufen und hab ihnen erklärt, was die Idee ist und was wir vorhaben. Und die waren alle mit großem Spaß und großer Motivation dabei und haben sofort gesagt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es war so ein bisschen auch der Stolz der Leute, die sonst ihr Zuhause auf Twitch, YouTube, Instagram haben, dass jetzt was aus ihrer Welt im Fernsehen angekommen ist. Und ja, darauf können sie auch stolz sein. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Warte, war es denn erfolgreich? Also ist es dann so, dass die ARD ist, im Fernsehen ist ja dann doch auch Quote und Zahlen durchaus relevant? Also weil als ich eingeschaltet habe, waren viele Leute am Start. Aber das kann ja sein, dass es über 24 Stunden auch variiert. Wahrscheinlich war es jetzt in der Nacht nicht so, dass Hunderte, also, Tausende.
Die absoluten Zahlen sind in der Nacht natürlich logischerweise niedriger, weil dann weniger Leute fernschauen. Aber alle Folgen, die im Fernsehen liefen, waren sehr, sehr erfolgreich. Also die Hauptfolgen im linearen Fernsehen haben jeweils über 3 Millionen Leute geguckt, was sehr viel ist. Vor allen Dingen jetzt auch noch um diese Jahreszeit, ne? Weil jetzt ist es doch abends, auch jetzt momentan ja in Deutschland, sehr warm gerade, ne? Und auch abends noch sehr warm. Also das ist schon cool, wenn man dann um die Zeit auch so viele Leute dann vom Fernseher versammeln kann. Und im Livestream haben über die Zeit knapp ein bisschen mehr als 1,5 Millionen Leute geguckt mit einer durchschnittlichen Sehdauer von 45 Minuten, was auch extrem viel ist. Und
mega.
Das hätte, glaube ich, auch keiner so erwartet, dass es so gut funktioniert. Aber man muss eben auch sagen, dass auch alle unsere Gäste unglaublich motiviert waren, das eben auch weiterzutragen, ne? Und einfach auch immer auf den Stream hingewiesen haben. Und das ist einfach wirklich gross medial ein riesiges Ereignis gewesen. Wir haben auch ein YouTube-Video dazu gemacht, was auf meinem Kanal ist, das 25-Stunden-Live-Experiment. 25 Stunden Quizshow ohne Schlaf. Ist auch sehr spannend. Das habe ich mir vor allen Dingen hinterher angeschaut, weil die meisten Dinge, die auch in dem Video natürlich zu sehen sind, einfach Backstage waren, die ich ja nie gesehen hatte. Und das war natürlich sehr, sehr spannend dann zu sehen, was da so passiert ist in der Zeit, wo wir dann onstage da unsere Spielrunden durchgezogen haben.
Mich interessieren zwei Sachen. Also erstens ist es wirklich so, dass du mit so einer Idee um die Ecke kommst, weil man denkt ja, dass da Marketingabteilungen oder Werbeagenturen, Scholz & Friends oder Jung von Matt oder wer auch immer, wie die alle heißen, die Hamburger, dass die da eine große Kampagne machen. Ich finde es abgefahren, dass es wirkt ja so, als ob du gesagt hast, lass uns das doch mal machen. Das hätte ich nicht erwartet. Ist das so?
Ja, das ist also mega. Ich glaube. Also da kann man sowieso niemanden einen Vorwurf machen. Ich glaube, jeder, der in dem klassischen linearen Fernsehen erstmal unterwegs ist, der denkt ja ganz anders, ne? Also der hat einen ganz anderen Fokus, der hat ganz andere Dinge, mit denen er sich jeden Tag beschäftigt. Also das wäre vielleicht sogar wirklich zu viel erwartet, wenn man jetzt glaubt, da kommt jemand und sagt, also passt mal auf, Leute, hier, Bernhard, Elton und Kai, kommt mal kurz zusammen. Ich habe mir überlegt, ihr macht jetzt mal 25 Stunden live eine Quizshow. Nein, das findet in der Welt nicht statt. Und ich glaube, das ist eben so ein Punkt, dadurch, dass ich eben in so vielen Welten unterwegs bin und eben auch, ich war ja selber zum Beispiel schon mal bei Teammates zu Gast, ne? Das ist die Show, die Trimax und Amar auf Twitch machen. Das ist so ein bisschen was wie Schlag den Star, ne? Trimax und Amar immer gegen zwei Gäste, ne? Und da war ich zusammen mit Monte, mit Montana Black, mit Marcel. Und diese Show, dieser Stream, ne? Dieser Livestream ging 8 Stunden. Also die Show ging 8 Stunden. Ja, und eines der letzten Spiele, was wir in der Show hatten, war ein Riesen-Jenga. Ne? Jenga kennst du, ne? Wo man diese Bausteine so übereinander stapelt und dann immer einen rausziehen muss. Und dieses Spiel alleine hat bestimmt eine Stunde gedauert. Und jetzt übersetzt das mal ins Fernsehen und sag mal, pass auf, wir machen jetzt eine Fernsehshow und das letzte Spiel ist Jenga und das spielen wir jetzt einfach mal eine Stunde im Fernsehen. Weißt du, da würde jeder sagen, na, das geht nicht und da müssen wir uns was anderes, also Dramaturgie und Spannung. Und,
ja.
Aber im Stream ist das halt was anderes. Ne? Ja. Also da sind die Zuschauer eben auch ganz, ganz anders konditioniert. Und das war für mich so spannend, da zu sehen, dass dort eben, also da wird eine richtig gute Show produziert mit natürlich auch deutlich geringeren Mitteln als die, die man im Fernsehen zur Verfügung hat. Und das ist super spannend, was da gemacht wird und wie die das umsetzen und wie die das denken. Aber dann hast du halt so ein Spiel gespielt eine Stunde, weißt du, wo man im Fernsehen dann auch sagt, okay, und jetzt geht's weiter und gleich das nächste. Und dann kommt einer rein und sagt, Leute, mal ganz kurz hier, die Pizza ist gerade gekommen, ne? Und dann ist so, ja, okay. Und dann setzen sich alle auf die Bühne und dann sitzt man da so auf einer Bühnenkante und der Stream läuft weiter und dann isst man halt Pizza und dann redet man mal über was anderes und dann werden die leeren Kartons irgendwann wieder eingesammelt und dann geht's halt mit der Show weiter. Und ich glaube, in diesen Welten muss man schon ein bisschen unterwegs sein,
ja,
um dann eben auch so eine Idee überhaupt haben zu können und dann auch eben zu überlegen, ist sowas auch im Fernsehen umsetzbar?
Also die Medien unterscheiden sich ja zutiefst in der Wahrnehmung, aber eben auch in der Produktion und in der Reichweite. Also du kannst ja nicht wahrscheinlich einfach den Stream nehmen und den drauf, also um jetzt zur Ausgangsfrage zurückzukommen, man hätte jetzt nicht einfach 24 Stunden live senden können auf ARD, das wäre ein Desaster geworden, ist dir auch klar, also dementsprechend.
Das weiß ich gar nicht, aber es gibt natürlich gewisse Sendungen in der ARD, die einfach gar nicht verschiebbar sind oder die man gar nicht ausfallen lassen kann, also da gehört zum Beispiel die Tagesschau dazu, ne? Nachrichten im Allgemeinen, aber auch andere gesetzte Sendungen. Da kannst du nicht sagen, du, pass mal auf, Leute, hier Montagabend, hart, aber fair. Ihr kommt an dem Montag nicht, weil wer weiß denn sowas, hat sich überlegt, wir senden jetzt mal 25 Stunden live.
Und dann kommt die Pizza gerade. Müssen wir zeigen, ne, wie die Leute
wird
Pizza essen.
Wird er im Livestream Pizza gegessen? Und so. Nein, nein, natürlich nicht. Ne? Aber das braucht es auch gar nicht. Und genau das war aber eben das spannende Experiment. Inwieweit kann man eben das lineare Fernsehen mit einem Livestream verbinden? Und das freut mich umso mehr, dass wir das halt zeigen konnten und belegen konnten, erfolgreich belegen konnten, dass das halt geht.
Hundertprozentig. Und ich glaube ja auch, also ich finde, dass diese, natürlich macht's Joko und Klaas, machen es ja schon auch vor, also so diese, was sie jetzt schon wieder mit den 15 Minuten gemacht haben, finde ich zutiefst beeindruckend und mega geil. Das ist auch richtig zu Ende gedacht, auch mit den Instagram-Accounts, die dann zu übergeben. Das finde ich unfassbar, wie geil ausgecheckt das ist. Aber ich frage mich eben immer wieder, und das ist auch sowas, also die lieben Kollegen von Baywatch Berlin, die erreichen ja mit ihrem Podcast doppelt so viele Leute und auf doppelt so lange Zeit wie mit der TV-Show, die 500 Mal so aufwendig, sowohl finanziell als auch inhaltlich, als auch, also wie Late Night Berlin. Das ist doch total krass, wie unterschiedlich das alles passiert. Trotzdem brauchst du, glaube ich, das eine fürs andere. Also es heißt ja nicht, dass man die TV-Show dann nicht mehr machen sollte wahrscheinlich, sondern die Herausforderung ist ja, wie kriegt man das in unterschiedliche Welten rein? Und ich finde, also das ist ja, bei Tommy Schmidt ist es ja nicht anders. Die TV-Show, finde ich, hat sich ja auch verändert und ist in meinen Augen ein bisschen podcastiger und dadurch erheblich besser geworden in letzter Zeit. Und war davor auch gut. Aber ich finde sie total charmant gerade, wo die so sind als Ort und als gerade, wenn du jetzt, also Tommy Schmidt müsste man mal fragen, produziert der für die Mediathek? Oder produziert er fürs wirklich echte lineare Fernsehen, was ja quasi aber nicht mehr.
Warum, ich verstehe manchmal nicht, warum man diese Frage überhaupt so stellen muss. Also das ist, ich glaube, man muss das als Kosmos begreifen. Ne? Also egal, ob das jetzt Joko, Klaas, Thomas, Jakob sind jetzt der ganze Late Night Berlin Kosmos, Baywatch Berlin Kosmos. Oder ob das gemischtes Hack ist, ob das Felix ist, ob das Tommy ist, ob das Studio Schmidt ist, ob das Felix on Tour ist mit seinem wahnsinnigen Erfolg. Ich war vergangenen Donnerstag in Hamburg noch in der Barclays Arena. 12.000 Zuschauer. Und Felix war das dritte Mal in diesem Jahr in Hamburg und es war immer ausverkauft und es gab keinen Tourtermin, der nicht ausverkauft war und alles waren solche großen Hallen. Und da habe ich mit seiner Agentin auch kurz drüber gesprochen, weil ich das tatsächlich spannend fände. Man wird nie ein Ergebnis finden und man wird nie eine Antwort darauf finden. würde das alles so funktionieren ohne den Podcast? Und im Umkehrschluss würde der Podcast genauso erfolgreich sein, wenn die beiden nicht auch noch diese jeweils anderen Standbeine hätten, weil das beeinflusst sich ja alles gegenseitig. Genau. Und ich glaube, genau so muss man das auch verstehen, was man alles so treibt. Und für mich ist das ja ganz genauso. Ich habe das ja selber erlebt, ob das jetzt Social-Media-Kanäle sind, ob das also Instagram, TikTok oder mein YouTube-Kanal ganz im Besonderen sind. Die funktionieren ja auf der einen Seite, weil ich Fernsehen mache und weil ich auch so lange schon Fernsehen mache. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch Kanäle, wo ich Dinge machen kann, die ich so im Fernsehen gar nicht machen könnte, weil sie im Fernsehen gar kein Publikum finden würden für diese Themen mit den Leuten. Und dementsprechend, ich werde da so oft gefragt, ne, also ja, jetzt machst du auch noch YouTube und so. Ja, es ist einfach ein Kanal mehr. Das ist das, was dir noch fehlt, Paul. Du musst ins Fernsehen.
Ich glaube, ja gut, aber da haben wir schon oft drüber diskutiert, dass ich nicht. Hast du mein Backvideo mit Sally gesehen?
Ja, natürlich.
Das kam heute raus, naja, da dachte ich mir.
Also naja. Eine Koch- und Backshow wird's nicht.
Deswegen. Und so dachte ich es mir nämlich auch. Ich glaube nicht, dass ich ins Fernsehen muss, aber das, zumindest nicht, wenn ich, solange ich noch in Amerika bin.
Naja, das ist vielleicht schwierig, ne? Aber klar, es ist natürlich so, dass diese Verlängerung, und das ist ja im Grunde auch zum Beispiel das Spannende auch für Menschen aus der Online-Welt, die ja sehr häufig auch bei mir in Fernsehsendungen zu Gast sind, ja. Ne? weil sich da immer eine Win-Win-Situation ergibt, ne? Also für uns ist es natürlich spannend, weil die ein Publikum mitbringen, das nicht jeden Tag fernschaut, aber wenn sie punktuell eine Motivation haben zu schauen, dann doch fernschauen, dann schauen sie aber in eine Sendung rein, wo sie dann A sagen, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, das kann man ja gucken, und sehen mit mir dann noch jemand, wo sie sagen, ach, den kenne ich ja auch von da und da und da und da. Und dann erreichen die aber wiederum eine Zielgruppe, die sie nicht jeden Tag auf dem Schirm haben, wo dann aber jemand sagt, ach, das ist der, von dem mein Sohn oder mein Enkel oder meine Enkelin immer erzählt. Ach, das ist der und der. Ne? Und von daher ergibt sich immer eine Win-Win-Situation.
Und eins haben sie schon alle gemeinsam, ich glaube, Felix hat so großen Erfolg wegen Felix. Also muss man ja schon sagen, dass es einfach zutiefst beeindruckend ist, wie gut der auf so einer Bühne, wie gut er einfach ist. Punkt.
Wir sprechen von Felix Lobrecht, ne? Felix arbeitet aber auch hart, ne? Also erstmal hat er ein Wahnsinnsverständnis von seinem Beruf, ne? Also was er da reinlegt und wie oft er Open Mics macht und Sachen testet und so. Das ist wirklich, wirklich schwer beeindruckend, ne? Weil das nicht einer ist, der einfach sagt, ja, mal gucken, und so ein lauer Gag zwischendurch, der tut's halt auch mal, ne? Das nehmen die Leute so mit. Der feilt da richtig dran, und natürlich ist das auch oft grenzwertig, dieser Humor, ne? Aber genau, und da sind wir, glaube ich, genau an dem Punkt, wo der Podcast dann wieder zum Tragen kommt. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann kennst du ihn als Menschen ja auch ein ganzes Stück. Und dann verstehst du auch wiederum, dass das wirklich eben Gags sind, dass das Satire ist, hier und da, was da auf der Bühne passiert, und auf gar keinen Fall eine ernste Meinung, ne? Also sei denn, er möchte was Ernstes auf der Bühne sagen.
Also es ist faszinierend, wo das alles hingeht, und es ist faszinierend, dass du ja überall auch, also du hast ja schon eine sehr interessante Draufsicht und kannst vor allem mitreden, weil du es ja siehst, was so passiert. Das ist nicht immer so. Also das finde ich voll cool, dass du dir das alles so reinziehst und dass
du
es auch.
Ja, ich glaube, wenn du dich in all diesen Bereichen auskennst, dann erkennst du auch die Schnittmengen in diesen Bereichen, weißt du? Dafür musst du dich aber eben tatsächlich eben auch in den unterschiedlichen Bereichen eben umtun, um dann eben auch sagen können, guck mal, da geht was gut zusammen, ne? Weil es gab ja auch mal eine Zeit im Fernsehen, wo man gesagt hat, komm, lass einen YouTuber nehmen, ne? Dann läuft es bei den jungen Leuten schon, ne? Also so, das ist natürlich Quatsch, ne? Also
stimmt,
die Erfahrung hat, weil du jetzt gerade Sally angesprochen hast, hat Sally ja auch schon machen müssen, ne? Da gibt's dann eben keinen Grund, warum soll man Sally jetzt noch im Fernsehen schauen, wenn man ihren YouTube-Kanal abonniert hat, weil da kriegt man die Sachen in der Regel dann schneller, besser.
Hundertprozentig, deswegen. Aber trotzdem, also du kommst ja auch demnächst vorbei, hier bei mir, und wir drehen einen
nach
Tag
Newport Beach
mit, und ich bin schon ganz aufgeregt, was ich da, ist es denn so, muss das ein reeller, oder darf ich auch ein bisschen, also ich bin ja schon Übertreiber, darf ich da viel reinpacken in den Tag, so es darf jetzt, oder muss das wirklich realistisch, journalistisch, sauber, wie jetzt ein ganz normaler Tag bei mir abläuft, darf ich ein bisschen Angeberei mit reinpacken?
Also mein YouTube-Format Ein Tag mit ist ja kein journalistisches Format, ne? Das ist keine Dokumentation. So wie du sagst, ich rufe jemand aus meinem Telefonbuch an und quatsch halt mit dem und wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Genauso gehe ich auch meine YouTube-Videos an. Ne? Also das ist genau der Inhalt. Ne? Ich treffe mich mit Leuten, die ich interessant finde, die ich spannend finde, die ich gerne mag und verbringe mit denen Tag. Es wird hoffentlich viel gelacht, wir haben hoffentlich viel Spaß. Und zwischendurch wird halt auch mal geredet. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, einen Menschen halt kennenzulernen und von Menschen auch mal Dinge zu sehen, die man nicht jeden Tag sieht. Also was ich mir von dir wünsche, ist im Grunde genommen, dass ich mal all das sehe, was man sonst nie sieht. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass man von dir einfach nichts Alltägliches sieht. Und damit meine ich jetzt gar nicht Privates, sondern man weiß gar nicht, zum Beispiel, wo trinkst du eigentlich mal deinen Kaffee in Newport oder wo gehst du mal essen oder was auch immer. Ne, man sieht immer so bestimmte Sachen, also man sieht natürlich Paris Clubhouse, man sieht den Run Club, man sieht dich Fahrrad fahren, man sieht dich mal am Grill, man sieht dich mal am Strand, man sieht mal deine Bikes und du hast mir ja gesagt, du willst mir all das zeigen, was du noch nie gezeigt hast und da bin ich sehr gespannt drauf.
Also ich würde auch schon gern, also das Intro hätte ich schon gern, dass wir in meinem Ehebett, dass du auf der anderen Seite schläfst, dass wir zusammen aufwachen. So würde ich gerne, dass wir aufwachen.
Auf welcher Seite liegt dann deine Frau?
Die ist schon weg, weil die ist ein bisschen fleißiger als ich. Und dann kannst du reinschnuggeln, da ist noch das Bett warm, du liegst links, ich liege immer rechts. Also beziehungsweise wenn man im Bett liegt rechts oder wenn man draufschaut links.
Ich liege zu Hause auch links, wenn man draufschaut. Das ist schwierig, weil dann liegen wir beide auf derselben Seite und die rechte Seite ist frei.
Fürs Fernsehen können wir das auch kurz mal machen.
Ganz wichtige Frage, hast du im Bett was an? Also bevor wir über dieses Thema weiter nachdenken.
Ich schlafe tatsächlich nackt. Da musst du durch, Kai. Also du wolltest Sachen sehen, die noch nie gezeigt worden sind. Das könnt ihr ja dann zensieren.
Du bist ja nackt bist du ja ab und an auf deinen Kanälen mal zu sehen. Ne? Allerdings immer nur von hinten. Ja? Also insofern, wenn du es mal...
Ein absoluter Nacktschläfer. So ist das. Da musst du jetzt durch. Ach, das wird sehr schön. Und ich glaube, ich bin auch bereit, dir ein, zwei... Aber ich habe auch schon lustige Sachen mir überlegt. Vor allem will ich dich natürlich unbestritten einmal in meinem Leben in Radklamotten. Das könnte wirklich extrem lustig werden. Dich mal in so richtigen, schönen Rennrad.
Da dürfen wir nicht zu viel vorwegnehmen, aber in der Tat ist es so. Wir haben ja einmal dazu telefoniert. Und ich habe im Vorfeld, als ich so darüber nachgedacht habe, Mensch, wenn wir zusammen Video drehen, was können wir denn da alles machen? Oder was wäre auch aus meiner Sicht so interessant? Und dann habe ich so überlegt und habe so gesagt, hä? Also, Moment, ich muss noch mal kurz überlegen. Aber dann noch mal, hä? Habe ich wirklich noch nie in meinem Leben auf einem Rennrad gesessen? Nein, ich habe noch nie in meinem Leben auf einem Rennrad gesessen. Also ich habe als Kind, ich habe ein normales Fahrrad gehabt, ich habe ein Mountainbike, ich habe ein Citybike, also diverse Sachen, aber ich habe in meinem Leben noch nie auf einem Rennrad gesessen. Ich habe noch nie irgendwie Klickpedalen mit Fahrradschuhen, ich habe noch nie so einen hautengen Anzug angehabt, also alles, was da dazugehört, ist mir bisher wirklich verborgen geblieben.
Und jetzt kann dieser Traum wahr werden. Eine lustige Anekdote dazu, wie ich zumindest finde, ist, dass mir immerhin der siebenfache grüne Trikot-Gewinner Erik Zabel eine Nachricht geschrieben hat, oh, gehst du mit Kai Pflaume Fahrrad fahren? Der hat irgendwie mitgekriegt, dass du dir ein Rennrad bestellt hast zu mir. Darf ich das danach behalten eigentlich? Und der hat da irgendwas mit zu tun, lustigerweise.
Aha, also er möchte das Rad behalten,
ich möchte es behalten, er arbeitet bei Canyon und hat deswegen mitgekriegt, dass du da schon mal für gesorgt hast, dass das ein Fahrrad ist.
Ja, es geht ja vor allen Dingen darum, dass es ein für mich passendes Fahrrad ist. Darum ging es natürlich. Und du weißt natürlich, alte Regel, wenn man irgendwas noch nie gemacht hat und erste Erfahrungen sammelt, muss wenigstens Equipment stimmen. Ne, da muss man wenigstens gut dabei aussehen. Ne? Ja, ist ja auch im Skifahren oder was auch immer. Ne? Hauptsache, also da müssen wenigstens die Ski und die Klamotte, ne, die muss sitzen. Ja, auch wenn die Skills sonst noch nicht so da sind. Ne? Und ich freue mich da sehr drauf.
Ah, das wird schön. Ich glaube, das wird ein guter Tag. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und ich hoffe, das Wetter wird gut.
Ich war ja schon mal in Newport Beach, aber wie gesagt, also ich kenne ja sowas, Balboa Island und was weiß ich, kenne ja schon so ein paar Sachen da. Aber aber ich möchte von dir natürlich die Secret Spots, die möchte ich sehen.
Ich zeig dir, was da passiert. Dann noch ein anderes Thema, was ich mit dir zumindest besprechen will. Weil das letzte Mal, wir haben ja schon mal eine Folge hier gemacht, da ging es schon um Halbmarathonlaufen. Es ist passiert. Ich bin angemeldet. Am 19. März 2023 werde ich den LA Marathon laufen. Mhm. Und Commitment ist da.
Herzlichen Glückwunsch.
Das Training ging schon los vor 3 Wochen, aber jetzt ist heute, wir nehmen gerade am Sonntagmorgen, meiner Zeit übrigens absurde Zeit gerade, weil nur 8 Stunden Zeitverschiebung sind, weil Deutschland schon umgestellt hat und Amerika aber erst in 2 Wochen umstellt.
Das ist das Wochenende, wenn wir kommen dann, ne?
Ja, da ist dann Zeit, ja. Da verlieren wir, okay. Nee, gewinnen wir. Was stellt man raus und rein? Ich weiß nicht.
Du hast nee, dann, da ist es dann wieder minus, nee. Jetzt ist -8 und dann ist wieder -9.
Da stellt man die... Es gibt auch so eine Bauernregel, die irgendwas.
Genau, also im Frühjahr stellst du die Gartenmöbel raus, dann ist es halt +1. Und zur Winterzeit holst du sie wieder rein, da ist es -1, genau.
Okay.
Also wir haben jetzt eine Stunde zurückgestellt und das macht ihr dann auch und dann ist es wieder -9.
Ja, deswegen komme ich zu jedem Meeting zu spät, weil ich immer.
Ja, wobei Winterzeit in Kalifornien ist ja ein Witz an sich, ne?
Na, es geht ja um, das heißt ja auch nicht Winterzeit, sondern es heißt Daylight Savings.
Ja,
und, das ist ja hier auch. Das geht nur um Tageslicht, ja. Und das, aber es ist total Horror, weil es um 16 Uhr, also zum Drehen, müssen wir aufpassen, es ist schnell dunkel.
Es ist früher dunkel. Ist
ja. Ja, mhm. Ja, müssen wir ja. Früh raus, aber das tun ja, wir ja, ja sowieso.
Wir sind ja eh früh wach, wenn wir aus Deutschland kommen, also von daher so ist es. Gar kein Problem. Sag mir eine Frage zum LA-Marathon. Also auch ja. Da müssen wir gleich noch intensiver drüber reden, weil ich finde, das ist ja eine sehr mutige Idee und aber ich finde es auch gut, dass du dir das vornimmst. Hast du dich schon mal über die Strecke schlau gemacht?
Nein.
Weißt du, wo der lang geht?
Nö, ich glaube, also was mir sehr, ich fand es total geil, dass es ein Destination-Marathon ist, sogenannter, mhm. dass er quasi woanders anfängt, als er dann endet.
Mhm.
Und in meinem Gehirn startet er, nicht nur in meinem Gehirn, sondern auch in der echten Welt, startet er am Dodgers-Stadion, was ja hoch ist.
Genau.
Und geht dann runter zum Meer. So stelle ich mir das vor und dann endet er im Meer. Also in meiner Vorstellung springe ich natürlich. Das Ziel ist die Linie ins Meer. Ist das so?
Okay.
Weißt du das zufällig? Also hast du dich informiert?
Ja, also ich wusste es nicht im Detail. Ich habe jetzt aber mal ganz kurz hier die Roadmap aufgemacht. Also in der Tat, Start ist am Dodgers Stadium. Das ist ja eher so, also da oben so Echo Park, also oberhalb von Downtown Los Angeles. Dann geht es da runter 5 Kilometer und dann siehst du das Meer im Grunde genommen nie, also den ganzen Marathon lang nie.
Wirklich?
Falls du dich darauf gefreut hast.
Auch nicht am Ende.
Nee. der endet in Brentwood. Und warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier. Oder ist das hier, ist das der Marathon oder der Halbmarathon? Warte hier, 26, das ist ein bisschen Finish Festival, Century City. Ach so, das sind ja Meilen logischerweise, die hier angegeben sind.
Ja.
Nein, also du läufst von Downtown Los Angeles über den Sunset Boulevard, den Hollywood Drive, da oben rum, Fairfax, also da oben bei den Hollywood Hills lang und dann über Bel Air rüber Westwood bis nach Brentwood. Da dreht man dann um und dann läuft man das Stück nochmal zurück und das Finish ist in Century City. Also du kommst nicht mal in die Nähe des Meers.
Das ist ja low. Oh Mann. Aber ich bin jetzt angemeldet.
Vielleicht auch gut so. Vielleicht auch, also es hat natürlich verschiedene Aspekte, ne? Also Punkt 1 ist, am Meer ist es in der Regel ein bisschen windiger als Inland, aber es kann natürlich Inland dafür auch ein ganzes Stück heißer sein als da unten am Meer. Und du weißt natürlich auch, Los Angeles hat ja hier und da auch ein paar Steigungen.
Also es ist nicht der flachste Marathon, ne?
Aber es fängt auf jeden Fall am höchsten Punkt an. Aber dann gibt es so das ein oder andere, ja, also ich glaube, so ein bisschen Profil ist da schon drin.
Schaffe ich das? Ist die erste Frage. Also ich erkläre dir mal, was jetzt passiert. Was mein Freund Eugen von den Craftrunners, der hat mir einen groben Plan gemacht und den stelle ich dir jetzt
Wo
vor.
Wo stehst musst du jetzt aktuell? Frage 1. Was ist der Ist-Zustand?
Wie würdest
wie
du das messen?
Läufst du? Wie oft läufst du? Wie weit läufst du dann und wie schnell läufst du?
Ich laufe 3-mal die Woche. Beim Run Club mittwochs laufe ich inzwischen so um die, also safe um die 10 Minuten Meile sozusagen. Das ist, Wie rechnet man das jetzt aus? 10 durch 1,6 wahrscheinlich einfach, oder? Mhm. 10 durch 1,6 ist ungefähr 6,20 der Kilometer. Mhm. Das kann ich dir easy laufen. Und das laufe ich so 10 Kilometer ungefähr. Dann laufe ich einmal die Woche sehr schnell mit Sarah Superwoman. Sarah Superwoman ist ehemalige Volleyball-Olympionikin, die bei uns in der Nachbarschaft wohnt, die 5 Kinder innerhalb von 6,5 Jahren gekriegt hat und mindestens 2 immer in einem Stroller vor sich herschiebt und einfach der fitteste Mensch der ganzen Welt ist und das auch alles natürlich so hinbekommt, noch arbeitet, hoch erfolgreich und aber vor allem mit Stroller auf meine Maximum, das machen wir freitags immer, da laufe ich dann schon unter 8 für 3 Meilen, also es sind ja nur 5 Kilometer, aber das ist 8 durch, das wird jetzt ein bisschen nerdig, ne? Aber ich 5 Minuten Kilometer, ziemlich genau. Und das laufe ich dann 5 Kilometer schaffe ich das. Und sie schiebt wirklich 2 Kinder und redet noch die ganze Zeit. Und ich kann kein Wort mehr. Ich stehe japsend neben ihr und mache das dann. Und dann gehe ich einmal so normal laufen, je nachdem, was so passiert und guck, wie ich mich fühle.
Was war der weiteste Lauf, den du bisher gemacht hast?
Der Halbmarathon, nachdem wir das letzte Mal telefoniert haben, da habe ich ja nicht so richtig eingesehen, dass du gesagt hast, das kannst du nicht in 4 Wochen, sondern habe gesagt, das kann ich auch in 4 Tagen. Weißt du noch?
Ich weiß noch, ja.
Dann hatte ich alles in beiden Knien.
Genau.
Ermüdungsbruch. Aber das war der längste Lauf, den ich je gemacht habe. Das war, ich bin einen halben Kilometer kürzer gelaufen, damit ich noch irgendwas offen hatte. Aber also, mein Plan, der hat zwei...
Was wiegst du aktuell? Auch wichtige Frage.
104, 105, 104 Und da gehe ich nochmal ran. Also der Plan ist, der hat zwei große Sachen. Erstens Gewicht, völlig zu Recht der Punkt. Also jetzt gibt es nochmal den letzten Angriff auf den Uhu. Das heißt, im November mache ich wirklich nochmal no carb, no alcohol, no meat und gehe wirklich
nochmal
intensiv
wieder weg sind.
Dran. Für euch kann ich ja kochen, aber ich werde mich nicht mit euch besaufen. Der Alkohol muss ich mal weglassen. Das geht bei mir leider nicht ein bisschen. Und dann will ich nochmal so 10 Kilo abnehmen, muss ich sagen. Also ich will so um die 95 wiegen im März, wenn ich es laufe. Das wäre für mich das
guter
Ziel.
Plan schon mal, ja.
Dann will ich zweitens, gibt's quasi, und das ist alles, wie gesagt, von Eugen, der hat es so ein bisschen aussortiert, der hat quasi den Moment des Marathons genommen. Und hat dann die Woche davor ist frei vorm Sonntag und davor fängt man rückwärts an, immer sonntags lange Läufe zu machen, um den Körper so ein bisschen reinzugrooven, dass man sonntags lang läuft. Und der letzte lange Lauf ist 30 Kilometer und man geht dann in 1 Kilometer Schritten, also die Woche davor dann 29 und da geht man, da sind wir jetzt heute am Sonntag, den 30. Oktober, während wir aufnehmen, muss ich heute 12 Kilometer laufen. Das tue ich auch heute.
Okay.
Allerdings wird mir da empfohlen vom lieben Eugen, das so schön langsam, wie es geht, also nicht super langsam, aber auf keinen Fall auf Tempo, um ausschließlich den Puls runterzukriegen auf längeren Distanzen. Dann ist als zweites Run Club, da laufen wir halt so unsere soliden, das ist jeden Mittwoch, da sind immer 20, 25 Leute da und wir laufen immer so 8 bis 10 Kilometer oder 6 bis 10 Kilometer manchmal, aber normal laufe ich 10 Kilometer. Und das halt zu einer soliden, normalen Sache, das ist quasi nach dem langen Run Sonntag 2 Tage nicht laufen und dann Mittwoch wieder normal laufen. Und am Freitag legt er mir unterschiedliche Intervalle hin. Und er sagt immer lieber längere Intervalle, weil es ja um längere Läufe geht, um den langen Marathon. Und Intervall heißt im Moment, also letzten Freitag habe ich eine Meile, 1,6 Kilometer. Eine Meile ist 1,6 Kilometer, doch, stimmt. Also das, ich soll eine Meile schnell laufen und dann eine Meile langsam gehen und dann wieder eine Meile schnell laufen. Das mache ich
so 6 Mal. Typisches Intervalltraining, ja.
Genau. Ja. Und das tue ich dann 6 Mal und gehe nach Hause danach. So, ein bisschen einlaufen.
Und Eugen ist ein richtiger Coach, weil ich kenne Eugen nicht, natürlich nicht.
Der ist ein sehr guter Läufer. Die Craftrunner sind für mich, also das ist mein Idol, was Laufen angeht. Davor warst du das, aber er hat dir leider den Rang abgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er irgendwie den Marathon mit Erdinger in der Hand und Konfetti drumherum, die sind, also cooler geht's nicht, finde ich.
Ich würde dir gerne nochmal einen Kontakt herstellen zu einem Menschen aus deiner Heimat, aus Heidelberg.
Sehr gut.
Ja, zu Philipp Seib. Das ist nämlich tatsächlich ein wirklich ausgewiesener Coach, gerade im Ausdauerbereich. Kick-Ass Sports. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
Nee.
Das ist sozusagen seine Trainingsplattform, seine Firma Kick-Ass Sports. Und er ist dazu noch der Mann von Laura Philipp, der Ehemann von Laura Philipp, der Triathletin, die ja jetzt auf Hawaii Vierte geworden ist. Und der macht genau das, Menschen sehr individuell betreuen, coachen, entweder im Profibereich oder eben auch absolute Anfänger in dem Bereich, also die Menschen zum ersten Marathon zu bringen. Und eben sehr individuell schaut, wie ist der Ist-Stand, was ist die Zeit bis zum Marathon und was tut man am besten bis dahin, und greift dabei natürlich auf sehr viel Erfahrungswerte, aber natürlich auch sehr viel Daten zurück.
Ja, her damit. Aber irgendwann, also ich muss mich dann einmal entscheiden.
Vielleicht deckt sich das ja auch. Also das kann ja auch sein, dass die beiden ja gar nicht weit auseinander liegen. Ne?
Ja.
Trotzdem finde ich das sehr interessant, ne? Da nochmal so ein bisschen, vielleicht nochmal, also wie man das oft auch bei Ärzten sagt, nochmal so eine zweite Meinung einholen.
Ja.
Und das ist ja jemand, der nun auch sehr, sehr profunde sicherlich in seiner Meinung ist. Also fände ich spannend.
Und läufst du mit?
Wann ist es denn?
Am 19. März 2023.
Oh, guck mal,
schau doch mal kurz in den Kalender.
Ja. Gucken, ob ich jetzt Glück habe und die einfachste Ausrede von allen. Das muss ich mir nochmal überlegen.
Also wir haben ja auch ein Ziel. Also, wir wollen, Ziel ist, und seit gestern.
Aber da hängt ja für mich auch ein bisschen was dran. Weißt du, es ist ja nicht nur der Marathon. Da hängt ja noch ein bisschen was hinten dran. Ne? Also ich muss mir ja jetzt auch die Frage stellen, habe ich überhaupt die Chance, die Möglichkeit, die Zeit, mich entsprechend darauf vorzubereiten? Weil du, was ist denn dein Ziel für den Marathon? Was hast du dir denn vorgenommen? Willst du ihn schaffen? Du willst ins Ziel?
Ich will unter 4 Stunden laufen. Und eigentlich seit gestern will ich auch, meine Schwester, habe ich rausgefunden, von meiner Mutter ist 3,53 gelaufen.
Oh.
Mein Bruder ist über 4 gelaufen. Insofern würde ich gerne, also zumindest sind es die Informationen, die meine Mutter zur Verfügung gestellt hat, die werde ich jetzt nochmal verifizieren, bevor ich das ganz final, aber also ich will auf jeden Fall unter 4, aber es wäre schon auch gut, besser als meine Schwester. Da muss man dazu sagen, dass wir als Geschwister, also ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, wir sind schon in so ein paar Sachen ein bisschen kompetitiv. Und es gab mal irgendwann, eigentlich, fairerweise war Schulbildung so ein bisschen egal bei uns. Also es wurde jetzt nicht viel auf Noten oder auf Abi oder auf was auch immer geschaut, aber auf eine Sache wurde geschaut, dass wir in einer Sache gut sind. Also, dass wir eine Leidenschaft haben, ob das Sport ist, ob das Musik ist oder ob das Mathe ist. Und da wurde klar gesagt für den Kopf, das war bei uns so etabliert, sollte das Mathe-Abi, sollte gut werden. Das war eigentlich das einzige Ziel. Und so hat mein Bruder im Mathe-LK-Abi, was ja dann zentralisiert ist, zumindest in Baden-Württemberg, hat er damals 13 Punkte, was eine 1 ist. Und das ist ja, also der hat ein sehr, sehr gutes Mathe-Abi gemacht. Dann kam ich 8 Jahre später und habe 14 Punkte im Mathe-Abi gemacht und habe mich abgefeiert, bin mit einer Krone durch Heidelberg gelaufen und habe mehrfach um Applaus gebeten, jahrelang, bis dann meine Schwester 2 Jahre später mit 15 Punkten uns einfach alle in die Tasche gesteckt hat und gesagt hat, komm, verpisst euch, ihr Idioten, hier kommt Julia. Insofern habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es im Marathon-Ergebnis auch so ist, aber ich habe schon Bock, unter 4 Stunden das zu schaffen. Das ist mein Traum.
Also ich habe jetzt mal ganz kurz geschaut. Also wenn man jetzt sagt, man peilt eine Zielzeit von 3,45 an, dann ist das, dann musst du einen Schnitt von 5 Minuten 20 laufen.
Das ist schnell, ne?
Das ist schon schnell.
Und dann hat man also so 3-4 Minuten.
Auf die Marathondistanz ist das auf jeden Fall schnell. Ja.
Ich würde 3,52,59. Also ich muss so eine Sekunde schneller als meine Schwester sein. Wenn es irgendwie, also ich will unter 4 Stunden laufen und dann muss man ja 6 Minuten, glaube ich, laufen, oder?
Also wenn du 3:50 laufen willst, dann musst du 5:27 im Schnitt laufen.
Warum guckst du denn immer 10 Minuten schneller, als es ist?
Achso, du hast ja gerade gesagt, du willst schneller sein als deine Schwester.
Nee, das ist die Kür. Erstmal unter 4 Stunden.
Also dann schauen wir mal.
Das ist mein Ziel.
3:59.
Ja.
Und da musst du 5:40 laufen.
Gut, das ist das Ziel.
Man muss es ja vor allen Dingen immer auf Strecke sehen. Ne? Also ich habe vor allen Dingen für mich so die Erfahrung gemacht, man darf längere Läufe halt definitiv nicht zu schnell angehen. Das rächt sich immer bitter. Und habe mir jetzt vor kurzem nochmal von Experten sagen lassen, die größte Zahl an Läuferinnen und Läufern, die bei einem Marathon aufgeben, das ist bei Kilometer 40.
Das sind ja letztens auch 40, ne?
Bei Kilometer 40, da hören die meisten auf. Und das ist ja so, dass man dann sagt, ey, du bist doch nicht, ich bin doch nicht 40 Kilometer gelaufen, um 2 Kilometer vom Ziel aufzugeben. Was ist das denn? Aber es muss ja einen Grund geben. Sonst würden ja nicht die meisten da aufhören.
Also auf jeden Fall sind wir, also im Moment sind wir 12 Leute schon, die sich angemeldet haben. Du wärst Team-Member Nummer 13 für Paris Run Club Goals Marathon.
Sind die denn alle in einem Leistungsbereich oder hat da jeder seine eigenen Ziele?
Die richten sich alle nach ihrem Monarchen Paul.
Ach, die alle mit dir laufen wollen.
Die laufen alle für mich.
Alle müssen dein Tempo laufen.
Ich bin kurz davor, hier den Mann, der Berlin gerade gewonnen hat, auch noch zu verpflichten, ob der auch mit mir 4 Stunden laufen kann.
Ja, der läuft es rückwärts dann, ja. Der läuft es rückwärts.
Der läuft rückwärts vor mich hin und redet mir. Also Fakt ist, dass meine Frau und ich eigentlich relativ gleich gerade sind und deswegen wir das zusammen laufen.
Ah, deine Frau läuft auch mit?
Ja. Genau.
Ah, okay.
Und auch viele Freunde und Familie und verschiedene lustige Leute, die da noch am Start sind. Also es haben sich bisher viele, also die Gruppe wird immer größer und deswegen würde ich die gerne erweitern durch dich, weil de facto ist ja das Geile, dass das jetzt genau in einem halben Jahr ist, mehr oder weniger. Also in einem halben Jahr minus 2 Wochen. Das ist genau der Zeithorizont, wo man jetzt einmal sagen kann, okay, ich committe mich jetzt, ich sag jetzt einmal ein halbes Jahr, reiße ich mich zusammen. Das ist für mich genau das, wie ich es hinbekomme. Also ein Jahr ist mir zu weit weg, ein Monat ist irgendwie klar, dass man das hinkriegt und ein halbes Jahr ist aber eine echte Herausforderung. Also das ist ein klares, ich muss Gewicht verlieren, ich muss ins Training gehen, ich muss jeden Sonntag das machen und dann kann ich das schaffen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Und ich finde diesen Zeithorizont so extrem herausfordernd, extrem geil und gleichzeitig ist es ja so, dass du sonntags einen langen Lauf, mittwochs einen normalen Lauf abends und freitags ein paar Intervalle, das kann jeder aus seiner Woche herausbrechen. Also es ist zeitlich überhaupt gar kein Problem, wenn ich das sagen darf.
Also das, die kann mir Zeit niemand erzählen, ist immer irgendwo da. Ne? Aber ich sag mal so, ich habe ja noch ein bisschen was nebenbei zu tun. Ne? Also das verlangt mir ja auch das ein oder andere ab.
Sagst du einfach jetzt hier hin oder her, ne? Fernsehen.
Vergesst das Fernsehen. Ne? Ich werde jetzt Profiläufer. Ne?
Sub 4.
Pass auf, weißt du, was ich mache? Ich werde eben auch mal nachfragen. Ich werde Philipp mal fragen. Ich werde Philipp Seib fragen. Philipp, was bedeutet das denn für einen Trainingsumfang für mich? Was heißt das, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in einem halben Jahr im März Marathon laufen in LA? Was heißt das? Also was muss ich tun bis dahin? Wie viel muss ich, also wenn ich dein Ziel mitverfolge und sage unter 4 Stunden, was heißt das?
Und ist natürlich schon auch ein ganz guter Insta-Post, ne? LA Marathon unter 4 Stunden. Das ist also, ich sag's ja nur. Also auf Strava kommt das ganz gut an, glaube ich.
Lass Tokio machen.
Ne? LA ist ein Qualifier für Boston und New York, habe ich rausgefunden.
Ich glaube, an der Startnummer für Boston und New York wird es jetzt nicht scheitern. Also die könnte ich vielleicht auch so organisieren, wenn wir uns auch nicht in LA qualifizieren würden.
Ja, aber jetzt, also ich würde mich sehr freuen. Es ist eine Einladung, keine Vorladung. Und dann können wir also ja mal schauen.
Inklusive Flug und Hotel. Und so weit gehst du da schon, okay.
Na klar. Aber du kriegst ja Heckmann, ne?
So, ja, dann gerade zu einem Marathon nur, ne? Dann, wer will sich da denn gerade hinlegen und schlafen auf dem Flug?
Nee, natürlich nicht. Vorbereitung. Das ist gut. Ja gut, aber dann haben wir doch ein Ziel. Dann freue ich mich auf die Antwort von Philipp.
Genau, also da kriegst du von mir den Kontakt. Und ja,
der kann mir vielleicht mal ein bisschen helfen und für dich kann er quasi der Entscheider sein. Der kann dein persönlicher Laufgott sein und entscheidet über deine Zukunft, ob du das vielleicht laufen solltest.
Vielleicht können wir Philipp Flieger noch begeistern. Ne? Philipp Flieger kennst du ja sicher, einen der besten deutschen Marathonläufer. Vielleicht würde der ja für uns sozusagen als Pacemaker, also falls er keinen Bock hat, die ganze Distanz wegzumachen, könnte er vielleicht.
Wir können so verschiedene Pacemaker platzieren, dass wir quasi, also ich kann mir aber auch
alle
vorstellen,
so in dem,
ja, Wer auch immer Bock hat, genau 4 Stunden und vielleicht ein paar Sekunden weniger zu laufen, kann sich natürlich auch unserer Gruppe anschließen. Muss sich ja nur anmelden. Mhm. Und dann laufen wir da so als Pulk, als wie so ein mit einem Windschatten vorne weg. So ist er doch unter 2 Stunden gelaufen, mit so mit einem Keil, mit einem Windschattenkeil. Weißt du noch?
Genau.
Da ist der so vorne weggelaufen.
Ja, die ziehen und schieben. Also so, da müssen wir, also es gibt ja immer, da kennst du ja wahrscheinlich, also bei verschiedenen, bist du schon mal bei einer großen Laufveranstaltung dabei gewesen?
Nein, habe ich noch nie.
Da gibt es ja immer so Pacemaker vom Veranstalter, die dann so einen Rucksack aufhaben, wo so eine Fahne dran ist, wo die entsprechende Zielzeit draufsteht. Das heißt, wenn du unter 4 Stunden laufen willst, dann schließt du dich genau diesem Läufer an. Und okay, dann weißt du, dass du in Time bist. Und wir hatten das jetzt, ich bin in diesem Jahr den Halbmarathon beim Wings for Life World Run gelaufen hier in München. Also ich bin nicht den Halbmarathon gelaufen, sondern da läuft man ja so lange, bis einen das Catcher-Car, also die mobile Ziellinie, eingefangen hat. Das ist ja die Idee des Laufes. Aber ich bin dann einen Halbmarathon gelaufen. Und den dann für mich auch überraschend sehr, sehr schnell. Also das war meine neue persönliche Bestzeit. Da bin ich in 1,42 gelaufen. Ui. Also da war ich noch nie schneller. Und da war das zum Beispiel eben auch so, dass wir den ersten Kilometer sind wir in 4,30. Und das war dann auch so ein bisschen der Schnitt auf den ersten 5 oder 6 Kilometern, wo ich schon gedacht habe, okay, die Nummer holt dich ein. Viel zu schnell angelaufen. Aber irgendwie hat es sich dann doch irgendwie ganz gut durchgetragen. Ich bin natürlich, oder sind auch mit 2 Freunden gelaufen, schon langsamer geworden dann mit der Zeit ein bisschen. Aber es gab keinen Einbruch. Das war auf jeden Fall gut.
Wir werden sehen, am 19.3.
Ja, am 19.3. Okay. Spannend auf jeden Fall.
Ich freue mich auf die Antwort, was dann da passiert.
Ich werde nochmal bei Klaas nachfragen, wie das denn so bei ihm aussieht. Jakob, werde ich natürlich auch fragen, aber ich weiß nicht, ob er sich schon für einen Marathon bereit sieht.
Das kriegen wir hin.
Was steht bei dir heute noch an?
Ich gehe zum American Football in SoFi Stadium. Rams gegen 49ers.
Oh, das wird, glaube ich, ein gutes Spiel. Absolut. Wie ist das Wetter gerade in L.A.? Was muss ich einpacken?
Sensationell. Es ist alles sensationell. Es ist wirklich, also September, Oktober, November ist einfach die schönste Zeit hier, weil es wirklich sauwarm, geile Luft, keinerlei Bewölkung mehr gewesen die letzten 10 Tage, jeden Morgen episches Licht, schön kalt in der Nacht. Also es ist wirklich jetzt gerade, das ist die beste Zeit. Kannst dich auf was freuen. Und du hast ja auch eine volle Woche, wenn du dann hier bist, aber vielleicht kriegst du es ja auch mal hin, eine Stunde dich gemütlich an den Strand zu legen. Ist schon sehr schön.
Absolut. Ja, Hotel in Newport ist gebucht in Newport Beach. Also
sehr gut.
Daher. Na?
Kann dem nichts mehr, außer eine Nicht-Einreise.
Alles. Auch da wüsste ich nicht, warum. Also nein, ansonsten steht alles. Flüge sind gebucht, Hotels gebucht, also alles bereit.
Super. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist, lieber Kai. Und wir haben einen Plan. Ich muss jetzt laufen gehen. Das muss ich heute auch noch. Also ich muss 12 Kilometer, wenn wir zurückkommen, gehe ich 12 Kilometer laufen. Sehr gut. Wie viel?
10 habe ich heute gemacht. Ich habe durchaus eine anstrengende Woche gehabt und das habe ich heute auch zumindest dann gegen Ende beim Laufen auch gemerkt. Aber es war immer noch ganz ordentlich.
Glückwunsch, du bist mir voraus, wie so oft.
Danke, danke. Naja, ich bin auch zeitlich dir ein bisschen voraus, insofern mein Tag geht jetzt zu Ende. Deiner hat gerade erst angefangen.
So ist es. Wir sprechen und sehen uns. Wir sehen uns vor allem bald. Das nächste Mal sehen wir uns. Ich freue mich.
Genau. Gut. Schönen Sonntag dir noch und danke.
Bis später, Kai.
Jo.
AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.